Deutschlandfunk. Hintergrund.
Protokoll eines Anschlags. Der mutmaßliche Halle-Attentäter Stefan B. vor Gericht. Eine Sendung von Niklas Ottersbach.
Halle an der Saale am 9. Oktober 2019. Ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge der Stadt einzudringen. Es ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Während im Inneren der Synagoge etwa 50 Gemeindemitglieder feiern, schießt Stefan B. draußen auf die hölzerne Eingangstür. Durch die Überwachungskamera über der Holztür verfolgt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Max Priworotzki, wie Stefan B. daran scheitert, einzudringen.
Also ich werde diesen Tag niemals in meinem Leben vergessen, das ist auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, weil der Attentäter hat versucht, uns alle umzubringen, sondern auch, weil zwei Menschen umgebracht wurden. Und zwar, den Namen werde ich nicht sagen, also nach Vornamen Jana. Sie wurde eigentlich vor der Synagoge ermordet und ich persönlich könnte sehen, wie das geschehen ist.
Stefan B. erschießt die vorbeilaufende Passantin Jana L. aus Frust, als er es nicht schafft, in die Synagoge zu gelangen. Dann fährt er mit seinen selbstgebauten Waffen 500 Meter weiter zu einem türkischen Imbiss. Dort tötet er den 20-jährigen Imbissgast Kevin S. bei der Mittagspause. İsmet Tekin und sein Bruder Rifat überleben, sie haben Glück. Heute aber hat der 36-jährige İsmet Tekin noch immer Albträume vom 9. Oktober.
Jemand kommt einfach, schießt auf uns und zwei Menschen sind gestorben. Viele sind dadurch psychisch kaputt gegangen und wir können das nicht richtig noch arbeiten und dazu diese finanzielle Krise.
Denn İsmet Tekin hat Schulden. In der Corona-Zeit musste er mehrere Wochen schließen. Die Miete für den Laden kann er immer noch nicht zahlen. Inzwischen läuft das Geschäft zwar wieder etwas besser, doch in den vergangenen Monaten verbrachte er viel Zeit mit Anwälten und dem Oberlandesgericht Naumburg. Tekin will an dem Prozess gegen Stefan B. als Nebenkläger teilnehmen. Schließlich war der Tatort sein Dönerladen. Das zuständige Oberlandesgericht Naumburg aber ließ ihn zunächst nicht zu. Begründung: Es sei nicht sicher, dass Stefan B. auch İsmet Tekin treffen wollte. Erst jetzt, kurz vor Prozessbeginn am 21. Juli, ließ die Richterin İsmet Tekin als einen von rund 50 Nebenklägern zu. Und dann wird er auch Stefan B. wiedersehen.
Was er erzählt, ist mir nicht wichtig, aber was die Urteil rauskommt, ist wichtig für Zukunft. Also dieser Prozess muss sehr schön umgehen damit, dass für Zukunft nicht solche Sachen geschehen muss.
Nicht nur die Liste der Nebenkläger ist lang. Auch die Anklageschrift ist umfassend. Auf 16 Seiten wird Stefan B. zur Last gelegt: zweifacher Mord, 68-facher versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung und Volksverhetzung. Wer ist der Mann, dem diese Taten vorgeworfen werden? Stefan B. kommt aus Bennendorf, einem kleinen Ort im Süden von Sachsen-Anhalt, eine ehemalige Bergbauregion. Der 27-jährige Stefan B. hat hier bis zum Anschlag zusammen mit seiner Mutter gelebt, einer Grundschullehrerin. Am Tag des Anschlags sagte sie einem Kamerateam von Spiegel TV, ihr Sohn habe nichts gegen Juden, sondern nur etwas gegen Leute, die die finanzielle Macht hätten. Wer habe das nicht? Fragte sie. Zitat Ende. Gegenüber den Ermittlern der Polizei soll Stefan B. offen erklärt haben, dass Juden das größte Problem für Leute wie ihn seien. Leute wie er, das seien, Zitat, unzufriedene weiße Männer. Thorsten Hanel kennt solche Denkmuster seit langem. Seit knapp 20 Jahren arbeitet der Rechtsextremismus-Experte aus Halle für den Verein Miteinander e.V.
In der ostdeutschen Provinz aufzuwachsen, heißt eben auch mit wenig Widerspruchskultur gegen Rassismus und gegen Demokratiefeindschaft aufzuwachsen. Und das äußert sich mal in Apathie, vielleicht auch wirklich Demokratieferne. Und bei manchen Leuten entwickelt sich eben so ein ausgeprägtes Weltbild und ein Handlungsdruck, der dann sicher wieder sehr stark mit der Online-Community und mit der Vernetzung mit anderen rechtsextremen Strukturen zu tun hat.
So sei es auch bei Stefan B. gewesen. Im Internet trieb er sich vor allem auf sogenannten Imageboards herum. Das sind Internetforen, auf denen anonym Bilder und Texte ausgetauscht werden. Häufig mit extremistischen Inhalten. Die Anonymität der Foren erschwert die Strafverfolgung. Über so ein Forum streamte Stefan B. seine Tat live im Netz und präsentierte seine selbstgebauten Waffen.
Das heißt, er hat sich da auf kriminelle Prozesse und Netzwerke eingelassen. Aber dieser Prozess kann bis im Grunde in die Schlussphase sehr unauffällig sein und weitgehend übers Internet laufen.
Erklärt Thomas Klieche. Warum mutmaßliche Attentäter wie Stefan B. häufig so lange unentdeckt bleiben? Klieche ist Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Sein Forschungsschwerpunkt? Schwerpunkt politische Psychologie. Aus dem Geständnis, das Stefan B. laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gegenüber den Ermittlern abgelegt haben soll, ergibt sich folgendes Bild. Stefan B.'s Hass richtete sich einerseits gegen Juden, aber auch gegen muslimische Flüchtlinge. Dazu passt auch sein angebliches Vorbild. Der Attentäter von Christchurch, der im März 2019 51 Menschen in zwei Moscheen tötete. Auch er streamte die Tat live ins Netz.
Das ist ein Attentätertyp mit starker Selbstüberschätzung, einer Art Missionarsidee von sich selbst. Wir sind leuchtende, herausragende Helden, Vorreiter, die auch völlig individuell zu handeln und die schlimmsten Verbrechen zu begehen bereit sind, um ein Zeichen zu setzen. Also sie sind so von ihrem Hass und ihrer Idee überzeugt, dass sie dafür buchstäblich über Leichen gehen. Und sie sind auch imstande, schlau genug, sowas individuell zu organisieren.
Zweimal hat Stefan B. die Synagoge von Halle im Vorfeld ausgespäht. Sie war an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, nicht bewacht. Was zu einer der ersten Maßnahmen der Landesregierung nach dem Anschlag führte. Permanente Polizeibewachung aller Synagogen in Sachsen-Anhalt. Kommunikation zwischen der Gemeinde und der örtlichen Polizei gab es vor dem Anschlag kaum. Und wenn, dann war sie schwierig, erinnert sich der Vorsitzende der Gemeinde Max Priworotzki. Zum Beispiel 2014, zu Zeiten des Gaza-Krieges zwischen Israelis und radikalen Palästinensern, da habe die Polizei die Synagoge strenger bewacht, allerdings ohne, dass Max Priworotzki darum gebeten habe.
Und dann hat Polizei uns mitgeteilt, dass jetzt ist vorbei, also jetzt, die sehen das anders und jetzt wird Polizei jetzt nicht mehr immer präsent bleiben. Und so war immer. Also Polizei hat selber entschieden, ob die präsent sind oder nicht. Und wenn die entschieden haben, nicht präsent zu sein, dann sind die nicht da.
Dabei war der Schutz jüdischer Einrichtungen in Sachsen-Anhalt schon vor dem Anschlag von Halle im Fokus der Behörden. Im November 2018, also rund ein Jahr vor dem Anschlag, organisierte das Innenministerium in Magdeburg eine Veranstaltung. Thema: antisemitischen Hassverbrechen begegnen, jüdische Gemeinden schützen. Anwesend damals die Leiter der Polizeibehörden von Sachsen-Anhalt. Vertreter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, stellten einen Leitfaden vor, der unter anderem empfahl, jüdische Einrichtungen an Feiertagen besonders zu schützen. Auf Deutschlandradio Anfrage schreibt das CDU-geführte Innenministerium von Sachsen-Anhalt:
Soweit der Leitfaden Empfehlungen zum Schutz jüdischer Einrichtungen abbildet, sei darauf hingewiesen, dass die Polizeiinspektion Halle-Saale eine der Lageeinschätzung angepasste Schutzmaßnahme durchgeführt hat und Polizeibedienstete das Objekt in ihrer Streifentätigkeit einbezogen haben.
Warum die jüdische Gemeinde in Halle an Yom Kippur im vergangenen Jahr nicht besser geschützt wurde, das wird derzeit im Magdeburger Landtag in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Die Revierleiterin aus Halle gab dort zu Protokoll, sie wusste nichts von Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Offene Fragen gibt es auch zum Polizeieinsatz am Tag des Anschlags. Warum konnte die Polizei Stefan B. erst nach 90 Minuten stellen? Der Einsatzleiter räumte im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zumindest Pannen ein. So sei der Schusswechsel zwischen Stefan B. und den vier Polizisten neben dem Dönerimbiss von den Beamten nicht gemeldet worden. Nach der Schießerei konnte Stefan B. trotz plattem Reifen mit seinem Mietauto entkommen. Die Erklärung des Einsatzleiters im Untersuchungsausschuss: nach einem Hinweis eines mutmaßlichen Zeugen bogen die Beamten in eine falsche Richtung ab. Innenpolitiker Sebastian Striegel von den Grünen ist der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses.
Wir haben bislang festgestellt, dass der Einsatz entsprechend den polizeilichen Regularien geführt wurde und entsprechend stattfand. Wir haben aber auch festgestellt, dass zum Beispiel das Wissen um jüdische Feiertage innerhalb der sachsen-anhaltischen Landespolizei nicht ausreichend vorhanden war, dass aber zum Beispiel auch die Fragen von Informationsübermittlung zwischen Betroffenen und der Polizei noch Optimierungspotenzial hatte, jedenfalls vor dem 9. Oktober 2019. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, über die noch zu sprechen ist, und der Ausschuss wird einen abschließenden Bericht vorlegen, in dem auch diese Frage beantwortet werden kann.
Fragen, die im Untersuchungsausschuss auch von der AfD gestellt werden. Sie war es, die im Landtag den Untersuchungsausschuss überhaupt erst eingesetzt hat. Zusammen mit dem ehemaligen AfD-Politiker und inzwischen fraktionslosen André Poggenburg. Dahinter stecke Taktik und Kalkül, sagt Thomas Klieche, Politikpsychologe von der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Die AfD hat da ja drei große strategische Vorteile, wenn sie diese Themen besetzt. Erstens, sie kann sich als Partei der Sicherheit von Recht und Ordnung darstellen. Sie kümmert sich eben um Unterdrückung von Verbrechen. Das ist die eine Botschaft. Die zweite Botschaft ist, sie schreit ganz laut, haltet den Dieb. Wir sind nicht antisemitisch, wir bekämpfen den Antisemitismus, ganz gleich, was da unsere Mitglieder mal gesagt haben mögen. Und der dritte Effekt ist, sie zeigen, dass sie was tun. Also sie zeigen, dass sie im Landtag nicht eine lächerliche Dilettantentruppe sind, die nichts auf die Reihe kriegt, keine Gesetze einbringt, sondern dass sie irgendwie Staub aufwirbelt und dass sie den Leuten das Leben schwer macht und insofern eine wirkungsvolle Opposition ist.
Dabei gibt es genug Beispiele für antisemitische Tendenzen auch innerhalb der AfD in Sachsen-Anhalt. Der AfD-Stadtrat in Halle, Donatus Schmidt, hat den Verschwörungsmythos verbreitet, beim Anschlag auf das World Trade Center 2001 habe es einen sogenannten Jew Call gegeben, also eine Vorwarnung an Jüdinnen und Juden, sich nicht in das Gebäude zu begeben. Der Präsident des AfD-Landesschiedsgericht Peter Günther verbreitet bei Facebook die Erzählung, Angela Merkel sei eine Jüdin, die das deutsche Volk austauschen möchte. Mario Lehmann, von Beruf Kriminalhauptkommissar und AfD-Innenpolitiker im Magdeburger Landtag, sieht darin keinen Widerspruch.
Weil das hier ein Anliegen der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt ist, das mal aufzuklären. Ja, weil wir hier einfach strukturelle Probleme auch feststellen. Und dass es auch so nicht weitergehen kann. Ja. Es hätte auch jede andere Synagoge treffen können, es hätte auch eine Moschee treffen können, es hätte auch einen christlichen Feiertag treffen können. Das ist ein Problem der inneren Sicherheit. Das ist mein Thema. Ja.
Auffällig im Untersuchungsausschuss? Während die anderen Parteien Fragen zum Polizeieinsatz stellen, interessiert sich die AfD kaum für die Polizeiarbeit. Ihr Fokus? Der fehlende Schutz der Synagoge im Vorfeld. Ihre Kritik? Der Innenminister von der CDU, Holger Stahlknecht, habe seinen Laden nicht im Griff. Thorsten Hahnel, Rechtsextremismus-Experte vom Verein Miteinander e.V., spricht von einem instrumentellen Verhältnis der AfD zum Judentum.
Das hat man auch hier in Halle gesehen. Die AfD war relativ schnell hier am Gedenkort, hat sich da inszeniert mit einem Kranz, hat angeblich der Opfer gedacht, hat aber im gleichen Atemzug die Tat verharmlost, also den Täter sozusagen als psychisch krank und deshalb nicht rechtsextrem und sowas eingestuft, hat sich nur zwei Tage später die hallische Fraktion mit dem Landesvorsitzenden auf den Markt gestellt und ein Bild zum Beispiel veröffentlicht bei Facebook, wo die Pogromstimmung gegen die AfD thematisiert wurde.
Worauf sich Hahnel bezieht. Kurz nach dem Anschlag warf Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht der AfD vor, sie sei die geistige Brandstifterin dieser Tat. Eine grundsätzlichere Frage aber wird die parlamentarische Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss nicht klären können. Wie groß ist der Nährboden für Rechtsextreme in Sachsen-Anhalt? Laut jüngstem Bundesverfassungsschutzbericht gab es im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt mehr rechtsextreme Gewalttaten als im Nachbarland Sachsen, obwohl in Sachsen mehr als doppelt so viele Menschen leben. Prominentes Beispiel: Sven Liebig, ein rechtsextremer Blogger. Früher aktiv bei der inzwischen verbotenen Organisation Blood and Honor. Seit dem Corona-Ausbruch verbreitet er regelmäßig auf dem Marktplatz von Halle Verschwörungsmythen. In seinem Online-Shop vertreibt er T-Shirts mit gelbem Davidstern mit der Aufschrift Ungeimpft. Andere T-Shirts bewirbt er mit, Zitat, der Dieselfahrer ist der neue Jude, Zitat Ende. Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Halle hat ihn daraufhin angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Halle hat die Anzeige eingestellt.
Und diese antisemitischen Übergriffe haben auch eine ganz taktische Funktion. Man testet damit, ob man nicht eben doch Mehrheit für sich gewinnen kann, wenigstens im Wegsehen. Also die Leute werden im Mitlaufen trainiert.
Erklärt Thomas Klieche, Politikpsychologe von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Sebastian Striegel, Innenpolitiker der Grünen aus Halle an der Saale.
Ganz klar ist, in Halle gibt es ein Problem mit Rechtsextremismus, in Halle gibt es ein Problem mit politisch rechtsmotivierten Straftaten und alle, Staat und Bürgergesellschaft, sind gefordert, hier klare Kante zu zeigen. Wir brauchen nicht nur den Aufstand der Anständigen auf Seiten der Zivilgesellschaft, wir brauchen aber auch den Anstand der Zuständigen. Wir brauchen eine Strafverfolgung, die genau hinschaut.
Aufgehört haben die Angriffe auch nach dem Anschlag nicht, erklärt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Max Priworotzki. Erst vor ein paar Wochen formte ein 64-jähriger Tatverdächtiger vor dem Haus der jüdischen Gemeinde in Halle Hakenkreuze aus Papier. Was dieses Mal bemerkenswert gewesen sei, der Polizist, der den Straftatbestand aufnehmen sollte, habe versucht, das Papier zu vernichten.
Er hat nicht nur versucht, er hat vernichtet und Überreste von diesem Papierstück er hat zur Seite geschoben. Und zwar so, dass der zweite Polizist das nicht sehen könnte. Also das sieht man ganz offensichtlich auf Aufnahme. Und wenn sowas passiert, dann die Polizei verliert Glaubwürdigkeit.
Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen den Polizisten wegen Strafvereitelung im Amt. Max Priworotzkis Vertrauen in die Behörden ist erneut erschüttert worden. Dazu gehört auch, dass es dem mutmaßlichen Attentäter Stefan B. im Gefängnis gelang, unbewacht über eine 3 Meter hohe Gefängnismauer zu klettern. Der Vorfall wurde nicht gemeldet. Erst Tage später kam der Ausbruchsversuch raus. Als Konsequenz wurde der Staatssekretär im Justizministerium in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die zuständige Ministerin ist noch im Amt. Erst die ungeschützte Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag, dann der misslungene Umgang mit dem mutmaßlichen Täter. Für Rechtsextremismus-Experte Thorsten Hanel vom Verein Miteinander e.V. ein doppeltes Versagen.
Nun ist die Tat passiert, wir haben den Täter und er wird wieder so behandelt, als wäre er eben nicht ein Schwerverbrecher, der hier versucht hat, ein Massaker an der jüdischen Gemeinde anzurichten und so ganz nebenbei 2 Menschen ermordet hat, sondern als wäre er ein ganz normaler Strafgefangener. Das kann ich nur als Fahrlässigkeit bezeichnen. Und dass dann auch wieder die Aufarbeitung eher so schleppend wirkt und dass es wenig Zuständigkeiten gibt, die sagen, ja, da habe ich einfach einen Fehler gemacht und das ist unverzeihlich. Das zeigt natürlich, dass aus meiner Sicht die politische Kultur sich relativ wenig verändert hat.
So ähnlich sieht es auch Max Priworotzki. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde fragt sich vor allem, wie entsteht Antisemitismus in einem Menschen, der keine Juden kennt? Unter anderem deshalb wird auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde als Nebenkläger vor Gericht auftreten.
Insgesamt, das ist ein Tag, was wahrscheinlich auch für die Stadt Halle und insgesamt für die jüdische Gemeinschaft in der Geschichte bleibt. Es gibt bestimmte Ereignisse in der Geschichte, die mit einem Wort Zäsur benannt werden. Also dass etwas wird jetzt anders als vorher. Und bestimmt dieser Tag ist so.
Wenn nun der Prozess gegen Stefan B. in Magdeburg beginnt, wird der 9. Oktober 2019 Max Priworotzki wieder einholen. Ein Tag, der alles verändert hat. An dem Prozess teilnehmen will Max Priworotzki aber nur, wenn er als Zeuge geladen ist. Er muss in diesen Tagen Prioritäten setzen. Und die heißt für ihn nicht Stefan B., der mutmaßliche Attentäter von Halle, sondern seine jüdische Gemeinde durch die Corona-Zeit begleiten.
Das war der Hintergrund. Protokoll eines Anschlags. Der mutmaßliche Halle-Attentäter Stefan B. vor Gericht. Eine Sendung von Niklas Ottersbach. Redaktion an Katrin Jeske.